Der angegebene Predigttext steht im 2. Korinther 4, die Verse 14 bis 18. Der Apostel Paulus schreibt: Denn wir wissen, dass der, der den Herrn Jesus auferweckt hat, wird auch uns auferwecken mit Jesus und wird uns vor sich stellen samt euch. Denn es geschieht alles um euretwillen, auf dass die Gnade durch viele wachse und so die Danksagung noch reicher werde zur Ehre Gottes. Darum werden wir nicht müde, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt, so wird doch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Das ist ein Text, der sich thematisch sehr gut anschließt an die letzte Woche, den reichen Kornbauern. Ihr habt ihn sicherlich noch im Ohr. Das Einordnen von irdischem Besitz, beziehungsweise worauf verlasse ich mich im Leben? Der Text heute ist auch gut geeignet, uns den Kopf, das Herz zurechtzurücken, uns einzunorden, den Blick nach vorne zu lenken. Los geht es mit der Gewissheit der Auferstehung Jesu und damit verbunden auch der eigenen Auferstehung. Wir kommen ja gerade noch von Ostern. Das ist das gedankliche Fundament, auf dem der ganze persönliche Glaube ruht. Paulus sagt, wir wissen. Das ist deutlich mehr als nur so eine Ahnung haben. Nein, das ist eine Tatsache, auf die man aufbauen kann. Eine Tatsache, an der sich, je nachdem, ob ich es glaube oder nicht, meine gesamte Lebensausrichtung entscheidet. Ich möchte euch von einem Gespräch berichten, das ich mit einem anderen Mitarbeiter im Krankenhaus hatte. Es ging darum, was nach dem Tod kommt. Ich konnte ihm erzählen, was ich glaube, was die Bibel aussagt, Auferstehung der Toten, Gericht Gottes über Nichterlöste, Himmel, aber auch Hölle. Dann habe ich mir seine Sicht der Dinge angehört und ich bin eigentlich immer noch schockiert. Er hatte sich ja wenigstens schon mal Gedanken gemacht. Das ist schon mehr, als die allermeisten tun. Er sagt, der Mensch ist ein zufällig entstandener Zellhaufen. Nach Ablauf des Lebens das große Nichts. Keine Ewigkeit, kein Gott, keine Strafe, bedeutet aber auch keine Verantwortung, kein Gewissen im Leben. Einfach nichts. Im Grunde ist es egal, ob man lebt oder nicht. Völlig anders spricht Gott in seinem Wort. Johannes 11, 25 bis 27, Jesus spricht zu ihr: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stürbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmermehr sterben. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm: Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommt. War das Martha oder Maria? Martha, kurz vor der Auferweckung des Lazarus. Dann lese ich nochmal aus Römer 6, die Verse 3 bis 5. Oder wisst ihr nicht, dass alle, die wir auf Christus Jesus getauft sind, die sind in seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Denn wenn wir mit ihm zusammengewachsen sind, ihm gleich geworden in seinem Tod, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Also wenn wir dem Wort Gottes glauben, dass Jesus Christus am Kreuz für unsere Sünden gestorben ist und am dritten Tag wieder auferstanden ist, dann haben wir die berechtigte Hoffnung, sogar die Gewissheit, selber auch aufzuerstehen. Und wenn wir seinen Kreuzestod für uns in Anspruch nehmen und die Vergebung erlangt haben, so wird es eine Auferstehung ohne Gericht. in ein ewiges Leben im Reich Gottes sein. In unserem Predigttext geht es dann weiter. Es geschieht alles um euretwillen. Das kann man doppelt verstehen. Zum einen das Erlösungswerk Jesu, zum anderen auch die Arbeit des Apostel Paulus und seiner Mitarbeiter. Es dient der Errettung der Menschen, die es annehmen. Wir haben noch nicht wirklich eine Ahnung, welchen Unterschied es macht, wo man die Ewigkeit verbringt. Also ich bin da zumindest oft noch ganz schön leichtfertig. Können wir wirklich ermessen, was für uns getan wurde? Wenn wir auf das Leben des Apostel Paulus schauen, was hat dieser Mann nicht alles auf sich genommen, um das Evangelium auszubreiten? Ständig auf Reisen, kein eigenes Zuhause, Schläge, Steinigung, Schiffbruch, Gefängnis und schließlich Märtyrertod. Das alles geschieht auch um unseretwillen. Aber darüber hinaus wird Freude sein im Himmel über einen jeden Sünder, der umkehrt, Buße tut und sich retten lässt. Und die Dankgebete der Erlösten, die steigen auf Gott zur Ehre. Dieses Gott zur Ehre übersteigt auch mein Denken. Er ist heilig, allmächtig, vollkommen. Die Ehre und der Dank, die ihm entgegengebracht werden, können nicht groß genug sein. Mir sind da zwei Bibelstellen eingefallen, die das ein bisschen illustrieren. Aus 1. Könige 1 lese ich mal ein paar Verse, da geht es um die Einweihung des Tempels, den Salomo hat bauen lassen. Da versammelte der König Salomo zu sich die Ältesten in Israel, alle Häupter der Stämme und Obersten der Sippen in Israel nach Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn heraufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelten sich beim König Salomo alle Männer Israels am Fest im Monat Etanim, das ist der 7. Monat. Und als alle Ältesten Israels kamen, hoben die Priester die Lade des Herrn und brachten sie hinauf, dazu die Stiftshütte und alles Gerät des Heiligtums, das in der Stiftshütte war. Das taten die Priester und Leviten. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die sich bei ihm versammelt hatten, gingen mit ihm vor der Lade her und opferten Schafe und Rinder so viel, dass man sie wegen ihrer Menge nicht zählen noch berechnen konnte. Stellt euch das mal bildlich vor, was da abgegangen ist. Zur Ehre Gottes. Und dann eine Bibelstelle, die ich persönlich sehr liebe, Offenbarung 7, Verse 9 bis 12. Danach sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte. Aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, angetan mit weißen Kleidern und mit Palmzweigen in ihren Händen und riefen mit großer Stimme: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Wesen und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Man hat ja immer so ein bisschen Probleme damit, jemandem zu viel Ehre zu geben. Ne? Wenn ein Mensch Ehre einfordert, hat man immer so ein bisschen, naja, nun bleibt mal ganz friedlich so. Ne? Bei Gott ist das nicht so, ihm gebührt alle Ehre. Paulus jedenfalls ist so erfüllt davon, dass es ihn immer wieder neu motiviert und antreibt. Trotz aller Widerwärtigkeiten, zunehmendem Alter und körperlichen Schwächen. Er setzt sein gesamtes Selbst ein für die Gewinnung von Seelen zur Ehre Gottes. Immer wenn ich über Paulus nachdenke, wird mir schmerzlich bewusst, wie klein ich bin. Wie viel Egoist noch in mir steckt, wie sehr mich die Dinge dieser Welt noch gefangen nehmen, wie wenig oft mein Blick auf die Ewigkeit gerichtet ist. Paulus sagt, wenn auch der äußere Mensch zerfällt, so wird doch der Innere Tag für Tag erneuert. Guckt ihr auch gerne Bilder? Bevorzugt aus längst vergangenen Zeiten? Hört ihr auch gerne Geschichten von früher? Schon in den nur 33 Jahren, die ich jetzt hier in Würzburg bin, hat sich viel getan, sich viel verändert. Viele von euch blicken auf noch viel mehr Jahre zurück. Auch schwere Jahre. Es war nicht immer alles leicht und freudig. Kriegs- und Nachkriegszeiten haben sehr viel Leid und Not mit sich gebracht. Auch aus dem Pflegeheim, ich habe so manche Geschichte im Kopf. Habt ihr noch die letzte Predigt meines Schwiegervaters im Ohr? Da hat er uns berichtet, wie er ein Lied gelernt hat, Befehl du deine Wege, 12 Strophen, beim Eicheln sammeln. Diese Eicheln, die waren nicht dafür da, da kleine Bäume draus zu machen oder die Schweine damit zu füttern, nein, die waren zum Essen. Für die Menschen. So groß war die Not einmal. Mein Vater, in Rostock aufgewachsen, der war 14 zu Kriegsende, der ist über die Hinterhöfe geschlichen und hat geguckt, ob irgendwo Kartoffelschalen auf dem Komposthaufen lagen. So groß war die Not. Meine Schwiegermutter hat mir berichtet, dass sie manchmal nicht wusste, was sie kochen sollte. Es hat sich Besuch angekündigt und es war nichts da. Ich denke, ihr kennt alle solche Sachen. Gott hat gnädig durchgetragen und Kraft geschenkt. Oder wie hat sich die Gemeinde verändert in den letzten Jahren? Gerade beim Ansehen von alten Bildern. Viele Geschwister sind schon lange nicht mehr da, sind schon in der Ewigkeit. Und auch an uns nagt der Zahn der Zeit. Die Jahre fliegen nur so dahin und die Generationen wechseln sich ab. Ja, der äußere Mensch verfällt. Aber der innere wird erneuert Tag für Tag, so sagt es Paulus. Wisst ihr, auch das durfte ich tatsächlich erleben, wie Menschen, die körperlich eigentlich am Ende sind, doch diese Erneuerung erlebt haben. Ich habe bei Oma Ottilie am Bett gesessen am vorletzten Tag und sie hat mir freudig erzählt, ja, ich bin bereit, ich habe alles klar mit Jesus, wenn er mich ruft, dann geht los. Tante Friedchen hat letzten Tag ihres Lebens hat sie eine Reinigungskraft von Jesus erzählt, mit freudestrahlenden Augen. Da wird der innere Mensch wirklich erneuert. Das war nicht schlimm, dass der äußere Leib verfällt. Es ist die Auferstehungsgewissheit, das Erlöstsein, die tägliche Gegenwart, die Hilfe des Herrn Jesus, die Tag für Tag neue Kraft geben. Auch in wirklich schweren Stunden, in schlimmer Krankheitsnot, bei schmerzlichen Verlusten. Und auch Paulus hat ja nun wirklich einen schweren Weg hinter sich. Und er sieht das im Verhältnis als klein und gering an. Er sagt es so, denn unsere Bedrängnis, die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Er redet die tatsächlichen Probleme nicht klein. Das ist kein psychologischer Trick. Nein, das ist ein sachliches, mathematisches Abwägen. Wie lange lebt ein Mensch? Ich wollte eigentlich einen Zollstock mitbringen, habe ich vergessen. Dann kann man den so ausklappen auf 80 Zentimeter. Der Durchschnittsdeutsche wird irgendwie 80. Frauen ein bisschen mehr, Männer ein bisschen weniger. Manche leben natürlich noch deutlich länger, aber viele eben auch nicht. Also ungefähr 80. In diesen Jahren kann man viel Schweres erleben, viel Not. Es kann wirklich wehtun. Kann man, ja. Und erleben auch die meisten. Ein Leben, das so glatt durchläuft, wo alles gut ist, wüsste ich nicht, kenne ich nicht. Und nun die andere Seite, die ewige Herrlichkeit. Paulus hatte uns da was voraus. Er wurde einmal bis in den dritten Himmel entrückt. Das kann man nachlesen im 2. Korinther 12. Er hatte also schon mal so einen Blick nehmen dürfen. Wir haben das Wort Gottes, dem wir glauben dürfen. Versucht ihr manchmal auch, euch das vorzustellen? Also ich ja, so wenn ich so Offenbarung lese, was ich euch von vorgelesen habe, man träumt sich schon mal ein Stück nach vorne, wie es wohl so sein wird. Oder wenn man die Vision des Daniel oder Jesaja sich mal anguckt, das ist wie ein Blick in eine andere Welt. Ewig, was bedeutet ewig? Ich weiß ja, ohne Zeit, aber wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe mal einen Vergleich gehört, der immer noch hinkt, der immer noch zu klein ist. Heidi fährt ja jetzt wieder in die Schweiz, ne? Große Berge. Du stellt euch mal vor, das ist so ein riesengroßes Gebirge und du stehst davor und guckst und überall Berge. Alle 1000 Jahre kommt ein Vögelchen, nimmt ein Korn und fliegt damit weg. Wenn das Gebirge alle ist, es glatt ist, alles, dann ist eine Sekunde Ewigkeit um. Und der Vergleich hängt noch. Es ist noch zu schwach. Und dahinter steht schon das nächste Gebirge. Das ist Ewigkeit, ein ohne Zeit. Dann der Begriff Herrlichkeit. Er kommt 193 Mal vor in der Bibel und wird meistens für Gott selbst und natürlich für Jesus Christus verwendet. Er steht für Schönheit, Macht, Majestät, Heiligkeit, moralische Vollkommenheit und noch vieles mehr. Herrlichkeit ist ein ausschließlich positiv besetzter Begriff. Dann habe ich Texte gelesen und bin im Johannes 17 im hohen priesterlichen Gebet auf etwas sehr, sehr Schönes gestoßen. Wir wissen das eigentlich, aber es macht Freude, darüber nachzudenken. Ich lese mal Verse 1 bis 5 und dann 20 bis 23. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, auf dass der Sohn dich verherrliche. So wie du ihm Macht gegeben hast über alle Menschen, auf dass er ihnen alles gebe, was du ihm gegeben hast, das ewige Leben. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast, damit ich es tue. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich hatte, ehe die Welt war. Schon darüber könnte man predigen. Mir geht es darum, dass wir verstehen, dass Gott seinem Sohn Herrlichkeit gegeben hat. Und dann kommt das wirklich Interessante, 20 bis 23, ich bitte aber nicht allein für sie, also die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das sind wir. Dass sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, auf dass die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, auf dass sie eins seien, wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, auf dass sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Jesus gibt die Herrlichkeit Gottes weiter an uns. Wir bekommen Herrlichkeit Gottes. Und nochmal zurück zu dem Gebirge, in Ewigkeit. In Ewigkeit. Wie soll das gehen? Wenn wir verstanden haben, dass wir Sünder sind, wenn wir Buße getan haben und die Vergebung Jesu erkauft durch seinen Tod am Kreuz angenommen haben, dann sind wir sauber, abgewaschen, geheiligt, auch wenn wir uns als Person vielleicht gar nicht so fühlen. Angetan mit einem weißen Kleid, Teilnehmer am Hochzeitsmahl des Lammes, Teil dieser unübersehbaren Schar, die vor dem Thron Gottes sind. Das sind wir dann. Wie wird es wohl sein, wenn all das Böse, all das Leid nicht mehr sein wird? Mir ist das Lied in den Sinn gekommen, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von Weh ich sein Angesicht sehe. Ich denke, jetzt verstehen wir Paulus besser, wenn wir unsere Augen auf das richten, was vor uns liegt. Dann werden die Leiden dieser Zeit nicht einfach weggezaubert, aber sie sind leichter zu ertragen. Ich stelle mir das richtig mathematisch vor. Das eine, ja, 80 Jahre, vielleicht 90, vielleicht 100. Und das andere ist unüberschaubar, ewig, herrlich. Ich habe mir zu diesem Predigttext schon mal zwei Predigten auf die WG-Radio angehört. Und da bekommt man natürlich auch etwas Inspiration, das will ich nicht abstreiten. Da wurde von einem Beispiel berichtet. Habt ihr mal was von dem Boxeraufstand gehört in China? Das war 1900. Das waren chinesische Nationalisten, Traditionalisten, die haben sich gegen die Missionierung, gegen die christliche Missionierung ihres Landes gewehrt und haben Missionare und alles, was Christ war, umgebracht, was sie gekriegt haben. Da gab es eine christlich geführte Schule, die wurde von diesen Menschen umstellt. Sie haben das Kreuz abgenommen, haben es draußen vor die Tür gelegt und haben gesagt, wer dieses Haus lebend verlassen möchte, tritt beim Rausgehen auf das Kreuz und bringt so seine Verachtung zum Ausdruck. Wenn du das nicht tust, kommst du hier nicht mehr lebend raus und wirst erschossen. Die ersten 7 Kinder sind wohl rausgegangen, haben auf das Kreuz getreten und durften tatsächlich gehen. Dann war ein kleines Mädchen dran. Sie hat mit sich gerungen, hat gebetet und sie ist nicht draufgetreten und sie wurde erschossen. Und jeder, der nach ihr kam, hat es ihr gleich gemacht. Das geht nur, wenn man den Blick ganz weit nach vorne gerichtet hat. Wer war jetzt der Klügere? Die ersten 7 oder die danach? Wisst ihr, und wenn ich solche Geschichten höre, ich habe immer Angst vor eigener Schwäche. Ich bin kein Held. Mich würden sie schon mit viel leichteren Mitteln kriegen. Ne? Man kann selber nicht die Hand für sich ins Feuer legen. Aber wisst ihr, was darüber hinweg tröstet? In Philipper 1, Vers 6 steht, ich bin ganz sicher, dass Gott das gute Werk, das er in euch angefangen hat, auch bis an den Tag weiterführt und vollenden wird, an dem Christus Jesus wiederkommt. Er trägt uns durch. Er gibt uns die Kraft. Die haben wir nicht selber in uns. Das können wir gar nicht. Er trägt uns durch. Und ich habe auch auf ganz viele Dinge, auf viele Fragen dieses Lebens habe ich keine Antwort. Vielleicht müssen wir auch manchen schweren Weg gehen. Wenn es dazu führt, uns enger an den Herrn Jesus zu binden, dann soll es gut sein. Lasst uns am Herrn Jesus, seinem Wort und an seinen Verheißungen festhalten. Wenn ihr das Wort ewige Herrlichkeit mitnehmt aus dieser Predigt, dann ist es gut. Es ist immer schön und nett für mich, wenn ich über gute Dinge reden darf. Aber ich bin auch verpflichtet zu erwähnen, wer sich nicht als Sünder erkennt, wer keine Buße tut, wer keine Vergebung durch Jesus erbittet, der wird als Sünder vor Gott stehen bzw. knien. Kein weißes Kleid, kein Hochzeitsmahl des Lammes, kein Lob Gottes vor seinem Thron. Auf den wartet Gericht und ewige Verdammnis an einem Ort, den die Heilige Schrift die Hölle nennt. Wir waren gestern beim Frühjahrsputz einmal zwischendurch in Hofrühen, haben da was weggebracht und ich habe da mit der Dame gesprochen und sie sagt, ach ja, du kommst ja in den Himmel, du machst ja hier gute Sachen. Ich will nicht in den Himmel, ich will in die Hölle, da ist es schön warm. Da ist mir nicht so langweilig. Ich sage, du weißt gar nicht, was du redest. Und heute Morgen ist mir so der Gedanke gekommen, ihr Wunsch wird sich erfüllen. Und das ist so schrecklich. Wenn ich an diese Dinge denke, dann schaue ich meine Mitmenschen mit anderen Augen an. Lasst uns ernsthaft schauen, wo wir Zeugnis geben können, damit möglichst viele Menschen gerettet werden und Gott damit geehrt wird. Amen.